Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Das war ein Clap, Julian.
Eine neue Woche.
Nee, eine neue Hauptfolge.
Eine neue Hauptfolge, ich komme gar nicht mehr mit. Stimmt, es ist schon, es ist Mittwoch, wa?
Ja, Julian ist so hyped.
Ich bin so gut drauf.
Du bist so gut drauf?
Obwohl ich seit 4 Uhr wach bin.
Ich habe deine Story geguckt und dachte nur, oh nee, Amsterdam, jetzt ist er stecken geblieben. Jetzt kann er die Wohnungsübergabe nicht machen. Verdammt, was war da los? Wir wollen es alle wissen.
Wollen wir gleich wirklich mit The Longest Day einfach anfangen. Den längsten Tag, den ich in meinem ganzen Leben je hatte. Auch ein guter Folgentitel, finde ich, The Longest Day. Wir haben ja noch darüber gesprochen, dass ich meinte, ich bin so hyped, wenn wir ankommen. Wir kommen um 12 Uhr an, um 14 Uhr ist Wohnungsübergabe, dann geil, ich habe noch einen Job gehabt um 17 Uhr, der Tag war krass gewesen. Und dann kommen wir am Flughafen in Portland an und das heißt 34 Minuten Verspätung. 1,5 Stunden Umstiegszeit und dachten wir, ja, also auf einer Strecke von 8 Stunden, das fliegt er ja rein, diese 34 Minuten. Aber wie es oft so ist, ich bin in der festen Überzeugung, dass Flughäfen in dem Moment schon wissen, dass es niemals nur 34 Minuten sind, aber so Psychologie, weil man sich dann denkt, naja, nur 34 Minuten, dann wird es aber immer ein Stückchen länger, ne? Wie so die Corona-Taktik damals mit den Lockdowns, nur bis November und dann war es aber trotzdem bis gefühlt
aber du,
Mai.
Du weißt doch, hä, das verstehe ich gerade nicht, du fliegst doch los und dann hast du dir doch ausgerechnet, wie viel Verspätung habe ich jetzt?
Genau, aber ich bin noch im Flughafen, ich bin noch im Terminal.
Ach so, und du darfst erst anfangen zu rechnen, wenn du losgeflogen
genau,
bist, Julian.
Genau, ja. So, und hat sich immer mehr gezogen. Aus diesen 34 Minuten wurde dann einfach immer mehr Zeit, sodass wir dann irgendwann dachten, ja gut, schaffen wir nicht. Fuck, wir schaffen das nicht in Amsterdam. Und dann dachten wir, okay, vielleicht fliegt da aber die Zeit rein, weil auf so eine lange Strecke könnte es sein, dass das irgendwie reinfliegt.
Mm.
Nee. Egal, wir kommen in Amsterdam an, wir landen und wir wissen, okay, es wird nichts. Dann ist aber wirklich Amsterdam-Berlin so eine Flugtaxistrecke. Alle 45 Minuten fliegt da ein Flugzeug. Da dachten wir, naja gut, schaffen wir. Aber das hatten ja noch mehr, das Problem.
Mhm.
Alle, die in diesem Flieger waren, in diesem riesen Airbus. Einige davon wollten auch nach Berlin. Und dann hat es wirklich der Flughafen in Amsterdam selbstständig schon gemacht. Also du fragst ihn nicht mehr am Schalter, sondern du gehst da hin, in diesen Computer, checkst dein Bordticket,
Boardpass,
und dann sagt er, ja okay, ihr fliegt um 17 Uhr. Und dann, ach du Scheiße.
Oh Mann.
Jetzt haben wir uns so drauf gefordert.
Oh, boah, weißt du, was das Ding ist, was ich gerade denke? Du hast doch gesagt, man braucht immer was Positives, auf das
genau,
man sich so freut.
Ja.
Und dann ist diese Enttäuschung, ich bin sogar gerade enttäuscht.
Wirklich, ich war wie ein kleiner Junge. Und Sophie meinte, ach komm, wir nehmen es jetzt positiv. Und so, was ist schon, also ist ja auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt nochmal eine Nacht im Hotel sind. Ich so, nein, ich will nicht ins Hotel. Ich war seit einem Monat im Hotel. Ich will jetzt nicht mehr aus Koffern schlafen. Ich will jetzt endlich ankommen. So, dann habe ich den Makler angerufen, meinte, passen Sie auf, das ist der Stand. Wir landen um 16.40 Uhr, das heißt, schaffen wir es um 18 Uhr, dass Sie vielleicht hier sind. Und wir meinten, okay, oder kriegen wir hin. Dann war ich wieder positiv. Dann muss ich noch irgendwie schon, dass ich den Job um 17 Uhr, wo ich hätte in Berlin sein müssen, das noch regeln bekomme, habe ich auch geregelt bekommen. Dann war ich wieder wie so ein Kind mit dem Lolli in der Hand, alles ist wieder gut. Dann ging es zum Einchecken und dann hieß es, ja, es ist viel Traffic und der Flug verspätet sich um 55 Minuten. So, Lolli aus der Hand gerissen bekommen.
Und auf den Boden geschmissen.
Ich sitze im Flugzeug wirklich wie, weiß ich auch nicht.
Oh Mann, und dann hat man alles, vor allen Dingen, ich finde in solchen Situationen, das Unangenehme ist gar nicht die Tatsache an sich, dass man es nicht schafft, sondern wenn du dann so abhängig bist von anderen Leuten,
exakt, genau,
die noch so umbaust, dass es dann anders klappt und die ja auch ihren Tag umbauen und oh Mann, wie unangenehm.
Richtig unangenehm. Dann, aber pass, es wird noch besser. So, dann landen wir um 17 Uhr. Um 18 Uhr haben wir gesagt, das geht mit dem Makler. Dann dachte ich noch, okay, Es war 17:30. Nee, es war 17:30, sorry. Also eine halbe Stunde. Dachte ich, scheiße, ich muss jetzt den Makler anrufen und sagen, also, dass ich.
Wir waren um 17:30 am Flughafen draußen sozusagen.
Genau,
so
ja.
Mit Gepäck und so.
Mit Gepäck. Das, es wird eng, aber es. Ich vielleicht sag, geht's vielleicht irgendwie. Geht's nicht. So, ja. Akku 6%.
Oh.
Weil seit 30 Stunden war.
Warum keine Powerbank, Julian Hutter?
Weiß ich nicht, habe ich nicht sowas. So, dann.
Aber du hast für 4 € jetzt zumindest so ein Ringlicht, so ein schönes.
Ross. So, dann bin ich bei Miles. Das ging alles zum Glück. Dann checke ich.
Da zum Beispiel hätte ich richtig Schiss vor, weil wenn du dann so ein Miles holst und dein Akku geht alle und du kannst das Auto nicht mehr abschließen, das ist ja der absolute
Horror. Ja, ich habe einfach, ich habe aber dann ausgemacht, also Flugmodus, dass es safe ist. Und dann ist Radio an. Und ja, wenn ihr gerade unterwegs seid, auf der Stadtautobahn Richtung Stadtinneres ist ein Unfall passiert, zweispurig. Da braucht er jetzt 45 Minuten länger. Wirklich? Jana, ich habe in diesem Auto geschrien. Ich habe wirklich geschrien.
Und Sophie?
Die hat ein anderes Auto genommen.
Ach so, die hat im anderen Auto geschrien?
Das weiß ich nicht, weil ich wusste, ich musste raus und Gepäck, sie hat das Gepäck geholt, ich bin mit meinem Auto schon vorgefahren. Ich habe geschrien. Dann habe ich sie angerufen, meinte, pass auf, du musst jetzt den Makler anrufen, ich weiß nicht, wie lange mein Akku ist, ich komme zu spät, wenn es nicht geht, dann sollen die jetzt losfahren, dann gehen wir nochmal ins Hotel, I don't know. Dann hat sie mir nur irgendwann einen Daumen hoch geschickt, dass die warten, dann komme ich hier vollkommen verschwitzt unten am Haus an, weil ich am Kuhdamm geparkt habe, da habe ich gerade einen Parkplatz gesehen, dachte, okay, den nehme ich jetzt, hier zur Wohnung sind es ja nur ungefähr so ein paar Minuten. So, dann wohnen wir jetzt im 6. Stock und dann habe ich meine Koffer dabei, Sophies Koffer, das ganze Handgepäck, 4 Taschen. Ist der Fahrstuhl kaputt.
Ja, das habe ich gerade auch festgestellt. Aber dann hast du bitte nicht, sag mir nicht, du hast das jetzt alles hochgeschleppt.
Ich habe alles hochgeschleppt.
Warum?
Ja, weil es da hoch muss.
Ja, aber du kannst es doch kurz unten stehen lassen und dann erstmal die Übergabe machen, dann holst du alles Step by Step in Ruhe.
Ich bin da hoch, völlig verschwitzt angekommen, wie Lars Ulrich bei der Tour de France in der letzten Etappe. Dann die am Peak feinen Anzug, ich 30 Stunden wach. Ah, das ist ungefähr das, was ich jetzt auch anhabe, hatte ich da einfach an.
Weißt du was, das hört sich an wie so ein bisschen ein kitschiger Till Schweiger-Film, ja. So weißt du?
Wirklich, ich war am so. Also noch lange nicht am Ende. Dann meinte, es tut mir so leid, die haben gewartet, die haben ihren nächsten Termin verschoben. Ich habe dann unterschrieben, Schlüsselübergabe gemacht, war erstmal so selig und dann dachte ich so, ja, das bringt ja noch gar nichts. Wir müssen ja hier schlafen, hier ist ja nichts zum Schlafen. Immer alle unsere Sachen haben wir in Potsdam im Storage, wo
das
ihr uns ja
damals. Das fiel dir dann ein in dem Moment?
Ja, das fiel mir dann da ein.
Dass ihr nicht kein Bett hier habt, das fiel dir dann
Bett
ein.
Bett hatten wir. Wir haben ja diese zwei Betten, das wusste ich. Aber du willst ja eine Decke. Und du willst ja ein Kissen. Und du willst dann überall.
Hey, du hast doch das Hotel direkt nebenan. Kannst du rübergehen und eins ausleihen.
So, dann sind wir nach Potsdam gefahren zum Storage, haben all diese Sachen geholt, die wir zum Schlafen brauchen. Wieder diese 6 Stockwerke hoch. Und sind dann irgendwann um 22.15 Uhr, nachdem wir 30 Stunden lang wach waren, einfach eingeschlafen. Und ich hab's dir auch.
Geil wäre noch gewesen, wenn dann der Jetlag so gekickt hätte, dass du nicht hättest pennen können.
Ja, nein, aber wir waren viel zu fertig, damit wir nicht hätten schlafen können. Und dann habe ich es dir ja auch erzählt, dann die Wohnung, die hat so eine große Glasfront. Man ist im 6. Stock, man sieht so über die Dächer der Stadt. Und die Glasfront ist Südwesten raus. Und ich war noch nie hier, als es dunkel wurde. Und dann sind wir so völlig K.O. Wir haben noch Sushi von unten geholt, weil wir auch nichts gegessen haben. Und dann geht hier die Sonne so unter und die Lichter der Stadt fangen an zu leuchten. Und zu dir all der Pain der letzten 30 Stunden und all der Pain der letzten Wochen und Monate ist auf einmal vergessen, weil man in dieser Wohnung steht und denkt, ey, die gehört jetzt uns. Und
oh, ich hab richtig Pipi. Das ist voll schön, ja.
Und es ist alles gut gegangen.
Ja.
Fuck it.
Oh.
Ja, und dann ich bin noch nie so glücklich eingeschlafen. Das ich bin noch nie so glücklich aufgewacht. Mitten in der Nacht stehe ich auf, es ist so 3 und in Portland ist es ja dann ja mitten am Tag. Also so ein bisschen hat der Jetlag dann gekickt und ich gehe so, schaue so drüber und Sophie ist nicht da. Und dann Und es ist echt schön, weil hier die ganzen Hotels sind und man sieht wirklich, es ist wie so Großstadt einfach, es ist die Lichter der Stadt, ne? Und dann gehe ich so ins Wohnzimmer und Sophie steht einfach hier vor der Fensterfront und sagt, das ist so schön.
In so einem romantischen Film. Ja, ja. Würde noch fehlen, dass ihr sie so ein Hemd anhat von dir und es ist hinten, fällt es so ein bisschen runter und sie hat so eine Kaffeetasse ja. dann noch so in der Hand und so.
Nein, und dann, und die Mut habe ich seitdem. Also du hast mich ja auch heute gesehen, ich bin so gut drauf. Heute hat der Jetlag zum ersten Mal so richtig gekickt, also es war die zweite Nacht, ich bin seit 4 Uhr wach. Aber ich war heute schon einkaufen, hab, was geil. Man so braucht, ich einfach alles.
Morgens im Film Supermarkt.
Ja, bei Hit. Wie geil ist Hit Ulrich? Ja. So, dann war ich halt auch, dann haben wir so einen Store, da habe ich dann Klobürste gekauft und den Eimer, weiß man, wer das Klo braucht und Lappen und alles. Und das, normalerweise würde mich das ankotzen, aber dann, ja.
Geil, für die Wohnung. Das ist aber wirklich so, wenn man dann so eine Motivation hat und man hat so Bock auf dieses Projekt auf eine Art und Weise. Ich weiß noch, als wir bei uns die Küche reingebaut haben in die Wohnung, da sind dann auch auf einmal Sachen, die dir normalerweise keinen Spaß machen, die auf einmal total geil sind. Sowas wie losfahren und Spülmaschinensalz kaufen, weil du das erste Mal halt eine Spülmaschine in dieser Wohnung hast, die du selber eingebaut hast, die cool, dich einen fucking Nachmittag gekostet hat. Und dann machen Dinge auf einmal Spaß.
Ja, witzig,
eigentlich
oder?
Eigentlich schon besonders, ja. Ja, Gratulation, Julian, du bist jetzt Wohnungsbesitzer.
Ich bin Wohnungsbesitzer.
Und du hast sogar unten, eben als ich hergekommen bin, das fand ich direkt sympathisch. Also erstmal Parksituation hier zwar schwierig, weil man ein Parkticket ziehen muss, aber man findet einen Parkplatz, das ist schon mal gut.
Genau, wenn man hier wohnt, hat man ja so einen Anwohnerparkausweis. Ja. Ne? Ja.
Aber halt nicht, als wenn man Freunde ist sozusagen. Und dann bin ich hier kurz rübergelaufen, weil ich ein paar Meter weiter geparkt habe und dann kam mir so richtig süß, es geht bei euch so unten die Haustür auf und dann kommt da so im Entenmarsch so eine kleine Kindergarten und die haben alle so süße Warnwesten an und das juckt die, also die nehmen ja auch die Welt ganz anders wahr. Das juckt ja auch nicht, dass du dann da stehst oder durch willst. Und ich stand wirklich so zwischen so einem Kinderpulk. Ding, 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 sind die da so zwei Reihen lang gelaufen. Und dachte mir, ach schön, das ist ein guter Vibe. Ich finde generell, unten so noch irgendwas so Leben zu haben, so das ist schön.
Ja, ich mag das ja auch gerne. Meine erste Frage, Hannes, habe ich mir aufgeschrieben. Was brauchst du, um dich zu Hause zu fühlen und wie lang?
Es ist so witzig, dass du das jetzt fragst, weil ich hatte genau dieses Thema am Wochenende mit einem Kumpel von mir, der auch gerade lustigerweise sein Haus verkauft hat und wieder in ein Mietshaus gezogen ist, weil er gesagt
Warum?
Hat, er hatte keinen Bock mehr auf Eigentum.
Aha.
Das war ein Fachwerkhaus, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Geheimnis ist, aber ich glaube nicht. Es war ein Fachwerkhaus und er hat sehr viel, also er hat das komplette Haus halt selber renoviert damals und er wusste aber eigentlich die ganze Zeit, dass er nicht in dem Haus für sein Leben lang bleiben wollte und die Verpflichtung, die aber mit einem Eigenheim natürlich einhergeht, mit einem Haus vor allem, ist natürlich groß und wenn du eigentlich weißt, das ist aber gar nicht das, wo ich bleiben will, dann ist natürlich die Motivation, was wir gerade beschrieben haben, gar nicht mehr da. Ja, und deswegen sind die umgezogen und da hatten wir auch so ein bisschen dieses Thema, weil wir, also Jules und ich ja auch dann immer überlegen sind mit Haus und hier und da und genau die gleiche Frage hat er gestellt. Also er meinte wirklich, was ist für dich zu Hause? Und ich finde, man kann das auf zwei Ebenen sehen. Zum einen ist ja zu Hause für mich zumindest immer der Mensch. Also wenn ich Heimweh habe, habe ich nicht Heimweh nach meiner Wohnung in Berlin, sondern in der Regel nach Jules. Also es ist schon eher die Person. Aber das Gefühl von Zuhause sein ist für mich das Gefühl, 100% authentisch in mir sein zu können. Also faul sein zu können, unordentlich sein zu können, nackt rumrennen zu können, einfach deine ganzen schlechten Seiten vor allem, die du so hast und die Seiten, die dich vielleicht selber nerven, einfach ausleben zu können und trotzdem das Gefühl zu haben, dass das Haus oder die Wohnung oder wo auch immer du dann lebst, dich trotzdem so umarmt auf eine Art und Weise. Und ich hatte das auch immer so mit Wohnungen, in die ich gezogen bin oder auch bei dem Haus von meinen Eltern und so, dass wenn ich das Gefühl hatte, das ist es jetzt, wie auch bei der Wohnung hier in Berlin, dass es sich so ein bisschen so anfühlt, also es hört sich jetzt super übertrieben an, aber als würde das Haus oder die Wohnung sich dir so öffnen und so ein bisschen offenbaren. Und ich hab mir auch viele andere Häuser und Wohnungen angeguckt und es war immer, dass man denkt, ach ja, schöne Wohnung oder so. Aber es war nicht das Gefühl, dass du das Gefühl hattest, dass dich das einfängt und so ein bisschen trägt auf eine Art und Weise. Und das hatte ich eigentlich immer, also zum Beispiel jetzt auch in der Berliner Wohnung, dass es so sich einfach richtig angefühlt hat und man auch später in dieser Wohnung das Gefühl hat, das gehört zu mir so auf eine Art und Weise.
13:45, das war eine richtig schöne Antwort. Die müssen wir uns rausschneiden.
Was denn für dich zu Hause?
Ich finde es wirklich eine richtig schöne Antwort, will ich dir nochmal sagen, das fand ich toll. Würde viel unterstreichen. Ich glaube, das kann man nicht so an einem Moment festmachen, das ist so ein schleichender Prozess bei mir immer, aber wenn ich nach Hause komme nach einem anstrengenden Tag und mich geborgen fühle. Mhm. Das habe ich in Hotels nie. Oder, also das ist jetzt auch hier noch nicht so, weil noch…
Voll, ja, stimmt. In Hotels hat man es gar nicht.
Genau, ja.
Weil Dominik, ich habe dann auch Dominik gefragt, was war, also wie ist es für dich zu Hause, weil er mir ja auch die Frage gestellt hat. Und dann meinte er, ich finde deine Antwort voll spannend. Bei mir ist es anders. Bei mir sind es zum Beispiel eher die Dinge, die man hat, an die Erinnerungen geknüpft sind. Also Fotos, Bilder, sowas alles, mhm. was man in seiner Wohnung hat.
Ja.
Und das verstehe ich auch. Aber heißt das dann gleichzeitig, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses oder jenes mitnehme. Bild wegnehme, ja. hast du dann nicht mehr das Gefühl von zu Hause? Mhm. Und deswegen, ja, ich finde der Raum, in dem man, der Wohnraum so, in dem man lebt, ich meine, es gibt ja auch Leute, die so nicht offroad, wie nennt sich das, die einfach so raus aus der Gesellschaft, rein in den Wald, in ihrem Zelt oder was auch immer. Und das kann ja trotzdem genauso zu Hause sein, auf eine Art und Weise. Und
ganz besonders habe ich schon, glaube ich, tausendmal gesagt, aber Dominik Blom, denn der ehemals obdachlose Mensch, der meinte, seine Kapuze war sein Zuhause.
Krass, das weiß ich gar nicht mehr. Mhm, das hat er gesagt. Gemerkt,
ja.
Das ist aber ein, also ich kann das Gefühl total nachvollziehen, weil du dich ja so rein sneaken kannst. Und das Ding ist, ich habe irgendwann mal…
Warte, jetzt kommt die Geschichte, dass du in Istanbul warst.
Ja, und genau, mit dem Kopftuch. Habe ich das schon mal erzählt?
Die hast du on air live im Radio damals erzählt, als er meinte, dass die Kapuze sein Zuhause war.
Ja,
wie witzig.
Wirklich? Ja, weil das ist die gleiche, das gleiche Gefühl, was ich dazu habe. Weil ich habe die Kampagne geshootet für so einen Kopftuchhersteller in der Türkei, weil ich in der Türkei ja onstay war und da gemodelt habe. Und es war crazy, was das für ein Gefühl, für ein positives Gefühl in einem auslöst, weil man durch diesen… dass der komplette Kopf bedeckt ist, dass du so richtig eingepackt bist, man sich so geschützt fühlt auf eine Art und dass die Welt an dir ein bisschen vorbeirauscht und du in deinem Kokon auf eine Art und Weise bist. Und es war richtig positiv, also war eine richtig positive Erfahrung. Und vielleicht ist es bei ihm ähnlich, nur dass natürlich die Lebensverhältnisse nochmal anders sind.
Ja, ja.
Aber meine erste Frage, Julian, die hat jetzt zwar vielleicht nichts so direkt mit dem Thema zu tun, aber… um hier ein bisschen Spice gerade mal in dieses sehr emotionale Gequatsche zu bringen.
Ich fand das eine schöne Folge.
Ja, war es auch. Ja. War es auch. Wenn du eine Sache nennen musst, auf die du in meinem Leben neidisch bist, welche wäre das?
Generell neige ich nie zu Neid.
Stimmt, deswegen habe ich mir die Frage auch überlegt, weil… ich mir dachte, dass dir das bestimmt schwerfällt, weil du bist nicht der Typ, der neidisch ist.
Nee.
Weil du selber ja glücklich bist in deinem
Leben.
Mhm. Aber wenn du müsstest.
Also, das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Ich beneide dich um den Zustand, dass du wirklich, in die Richtung entwickelt sich es bei mir ja auch. Ich bin ja nur noch halbtags jetzt fest angestellt und das genieße ich auch sehr. Aber ich beneide dich darum, dass du schon wirklich völlig frei bist.
Mhm. Verstehe ich gut.
Ja, dass du davon gut leben kannst. Also ich könnte auch ohne meine Energiestation überleben und leben, aber halt bei weitem
aber nicht so entspannt.
Aber bei weitem nicht so komfortabel, vor allen Dingen halt, was so die ganzen Sozialversicherungssachen und so betrifft.
Ja.
Das ist schon, mir macht es auch einfach immer noch Spaß. Also das muss man schon auch sagen und da ich meine eigene Sendung und aber
ich habe so einen Beitrag gelesen vorgestern, da ging es darum, warum kommen Menschen zur Arbeit? Also wenn die zum Beispiel in einem Job arbeiten, wo eigentlich viel Homeoffice möglich ist, was ist der Grund, warum Menschen zur Arbeit kommen?
Soziale Interaktion.
Richtig, sind die Kollegen und die Kolleginnen. Und das ist es ja jetzt auch auf eine Art und Weise. Ich meine, klar können wir hier sitzen und einen Podcast aufnehmen. Jetzt sehen wir uns persönlich, normalerweise digital. Oder du machst was mit Johnny oder du schreibst irgendwas für jemanden. Aber das ist ja eher was allein passiert und… dann gehst du aber in den Sender und da ist alles voll und jemand sitzt in der Redaktion und so.
Ja, und ich mag die auch echt gern. Also ich bin halt schon.
Ich komme auch immer gerne dahin.
Oder?
Also ich bin ja nicht so oft da wie du, logischerweise. Aber zum Beispiel hatten wir jetzt ja einen Monat Pause, also Sommerpause vom anderen Podcast. Und ich habe letztens schon wieder so innerlich auf meinen Kalender geguckt und dachte mir, ach, warst du auch jetzt schon lange nicht mehr im Sender.
Ja, genau.
Das ist auch immer schön.
Ja, ich finde auch. Also ich freue mich da auf die Gesichter und man hat immer einen Spaß und werde das jetzt auch nicht ewig machen, aber so, dass ich da jetzt, ich hatte mal vor fast einem Jahr den unbändigen Wunsch, da wegzukommen, weil was vorgefallen ist.
Ja.
Das hat sich jetzt aber wieder erledigt und seitdem ist es so, ja, man ist da jetzt ein paar Stunden am Tag und weiß, man sieht die dann da und die Arbeit ist jetzt nicht mehr so anspruchsvoll wie früher, nicht weil sie, wenn mein Anspruch schlechter wurde, sondern weil ich es einfach schon so oft gemacht habe und so eine Routine drin habe.
Das ist doch wie mit Freundschaften, was wir letztes Mal hatten.
Ja.
Dass es manchmal auch einfach so Epochen gibt und Episoden, in denen man irgendwie was nervig findet und nicht so Bock hat oder so. Aber wenn man grundsätzlich, glaube ich, happy ist mit dem Ganzen.
Ja, finde ich auch.
Als Übersicht, dann dann ist es eigentlich was Gutes.
Rückfrage, wir stellen ja immer die Rückfrage.
Ja.
Was ist?
So witzig, weil ich habe mich extra vorbereitet, weil manchmal bin ich ja die Partei von uns beiden, die dann nicht die Rückfrage beantworten kann. Und vorher habe ich mir darüber Gedanken gemacht und war extra so. Und auf jeden Fall, jetzt kann ich sagen, auf jeden Fall diese Wohnung. Also nicht die Wohnung an sich, weil ich bin ja nicht ein Wohnungstyp, ich bin ja ein Haustyp. Aber dieses Licht hier drin, das ist halt immer, wenn man weit oben wohnt. Mhm. Meine Freundin wohnt ja auch ganz oben. Und das ist wirklich wunderschön, dass man einfach immer hell hat und nicht so diesig. Und du hast immer das Gefühl, das Tageslicht ist da. Und es macht sowas Positives mit einem, dieses Tageslicht. Mhm. Bei uns ist es ja so, dass der hintere Raum, der das Wohnzimmer ist, ja, in dem ist ich mich nie aufhalte, das ist so dunkel da drin. Deswegen ist ja auch dann Jules mit seinem Schreibtisch und seinem Zockergedöns da eingezogen, weil er braucht halt die Dunkelheit so. Aber für mich ist es, ich bin fast nie in diesem Zimmer, weil es mir einfach viel zu dunkel ist. Aber das ist wirklich richtig, richtig schön. Für mich persönlich, mir würde ein bisschen Grün fehlen. Ich bin ja auch so ein Gartentyp und mag das ja so raus. Aber der Balkon hat ja Potenzial. Ich meine, der ist so riesig. Könnt ihr euch ja komplett zuballern. Ich freue mich wirklich schon aufs erste Barbecue. Ich sehe richtig hier so einen Grill. Und dann hier die Leute so. Hier kannst du richtig schön ganze Nudelsalate und so hinstellen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es ein Balkon oder eine Terrasse ist. Weil er zieht sich ja über die ganze Wohnung. Also über die eine Seite.
Was ist die Definition von Terrasse, ist halt jetzt die Frage. Ja. Scheiße, ich bin nicht mit dem WLAN verbunden.
Ja, ich auch nicht. Der Techniker kommt erst morgen.
Aber wir sind ja hier, wir haben ja ein Hotel.
Das ist so witzig. Aber sag mal, Heinisch, aber darauf konntest du dich ja nicht vorbereitet haben, weil die Wohnung hast du noch nicht gesehen.
Das heißt, aber ich habe mir gedacht, und ich habe ja auch schon Bilder auf Insta gesehen, dass die sehr hell sein wird. Und ich wusste in dem Moment, dass ich darauf neidisch sein würde.
Okay, verstehe. Na gut. Zweite Frage von mir. Du warst ja Flugbegleiterin, zwar nur auf Kurzstrecke, aber…
Nein, Mittelstrecke.
Mittelstrecke, okay. Und deshalb mit dem Jetlag, ich habe das jetzt, dadurch, dass ich gezwungen war, so lange wach zu sein, glaube ich, habe ich den jetzt so ein bisschen überlistet, auch wenn ich heute um 4 schon wach oder 4:30 wach war, aber ich wäre sonst eine Stunde später aufgestanden, nicht so schlimm. Wie macht man denn das, wenn man das beruflich, wenn man beruflich Jetlags hat? Mhm. Gibt es dann Masterplan? Mhm.
Du gehst einfach auf dem Zahnfleisch.
Okay, verstehe.
Also man sagt, also manche Leute… schlafen vor, also ich kenne das zum Beispiel von Jules Trainingslagern. Da hat er es manchmal so gemacht, wenn er eine lange Zeit irgendwo verbracht hat, zum Beispiel immer im Winter war Florida Trainingslager, dass er schon hier in Deutschland teilweise zu der Uhrzeit trainiert hat, wie er in Florida trainieren würde. Mhm. Oder wenn Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften oder was auch immer war, immer trainiert hat zu den Uhrzeiten, wie sie gerade da wären, um den Körper darauf vorzubereiten. Aber wenn du fliegst, dann bist du ja nur ein paar Stunden vor Ort so ungefähr. Jetzt meinetwegen eine Langstrecke New York, dann bist du da 2 Tage oder so. Du bist ja trotzdem komplett gerädert, wenn du dann wiederkommst. Und dann hast du natürlich ein bisschen frei, hast dich gerade so wieder an Deutschland gewöhnt, dann gehst du auch zum nächsten Flug. Also es ist einfach unfassbar anstrengend für den Körper. Verstehe. Es gibt keinen Trick.
Ja, manche machen das ja ihr ganzes Leben.
Ja, aber die haben dann auch teilweise, also die das wirklich schon lang machen, haben ja alte Verträge. Das heißt, die brauchen auch nur ihre 5 Flüge im Monat. Wenn sie 5 Langstrecken machen, dann ist gut. Also es gibt auch super viele, die haben so Studentenverträge, wenn du so willst. Die fliegen dann nur, wenn sie dann Semesterferien haben. Und dann machen die halt einfach ein paar Langstrecken. Dann sammelst du ja schon deine Stunden und dann ist der Drops gelutscht.
Verstehe.
Und ich hatte ja Mittelstrecke, das heißt… Es ist viel anstrengender eigentlich, weil du fliegst die Stunden halt hin, du fliegst die Stunden zurück, du kannst nicht zwischendurch pennen, wie die Leute auf Langstrecke. Und du hast das Pech, du hast diese Ruhezeitenregelung nicht, die haben mit von wegen 48 Stunden. Und du stehst am nächsten Morgen dann halt wieder. Und es ist wirklich ein Job, der echt manchmal, also
wie ist Mittelstrecke definiert?
Also Mittelstrecke ist schon international, aber eben jetzt nicht irgendwie 10 Stunden ein Leg, sondern du fliegst maximal, bei uns waren das so 5 Stunden ein Leg, aber du fliegst ja auch 5 Stunden zurück, bist schon bei 10 Stunden, dann bist du eine Stunde vorher da, weil du ja deine Vorbereitung machen musst, dann bist du eine Stunde oder halbe Stunde vor Ort, um Passagiere rein und raus, Flugzeug sauber zu machen, bist du schon bei 12 Stunden und dann, wenn ich zum Beispiel, ich hatte ja die Kabinenleitung, du bist dann verantwortlich für Abrechnung, fürs Geld, für Bericht schreiben und sowas alles, dann kommst du easy auf 13 Stunden, wenn alles so läuft, wie es soll. Mhm. Wenn du mal wieder kein Catering an Bord hast, irgendeinen Technikfehler, es fehlen Passagiere, du kommst später los, du hast einen Slot, also bist auch mal easy bei 14, 15 Stunden. Mhm. Und dann halt hast du diese Ruhezeitenregelung, die da sagt, wenn du über 12 Stunden Dienstzeit hast, ist die Ruhezeit, die du haben musst, gleich der Zeit, die du gearbeitet hast. Also wenn du jetzt 15 Stunden gearbeitet hast, ist deine Ruhezeit 15 Stunden, was halt auch nicht wirklich viel ist, wenn du am nächsten Tag wieder 15 Stunden hättest. Also das ist schon heftig. Es gab mal einen Fall, das frage ich mich bis heute, wie das war. Da ist ein Flieger, ich kriege das leider nicht mehr ganz zusammen, aber es war ungefähr so, dass die auf eine super lange Langstrecke gegangen sind und vor Ort nicht landen konnten, weil irgendwas war. Und weil der Flieger schon noch zu schwer war sozusagen, konnten sie nicht bei den Nachbarflughäfen landen, weil das dazu nicht ausgerichtet war. Und dann sind die ganze Strecke zurückgeflogen. Und dann, keine Ahnung, war das irgendwie so ein, weiß ich auch nicht, 18, 20 Stunden Flug. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, mit Crew und allem, das müssen Kosten gewesen sein. Und die müssen fertig gewesen sein und kaputt. Und die Leute müssen denen hart auf den Sack gegangen sein, verständlicherweise. Und das ist wirklich so eine Situation, wo ich mir denke, also ich vermisse schon manchmal, aber da denke ich mir, nee, ist schon gut, so wie es jetzt ist, dass du ausschlafen kannst, ja.
Schön.
Aber ich hatte ein Wochen-Lowlight tatsächlich und es hat auch mit der Fliegerei zu tun.
Das Wochen-Low-Low-Lowlight, das auch mit der Fliegerei zu tun hat, wird Ihnen heute präsentiert von Jana Heinisch.
Und zwar ist es so, in der Fliegerei gibt es Sicherheitsstandards, die jeder Pilot und jede Pilotin einhalten muss. Unter anderem eine 90-Tage-Regel. Wenn du 90 Tage nicht im Cockpit saßt, dann musst du nochmal zu einem kleinen Check, um zu gucken, ob du dieses Flugzeugmuster, was du hast, auch beherrscht und fliegen kannst. Das ist einfach so ein Sicherheitsding. Und ich bin mal wieder über meinen 90 Tagen gewesen, was ja auch schnell mal passiert, und wollte gerne mit einem Kumpel fliegen gehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann fliege ich einfach vorher mit einem Lehrer vor Ort diese 3 Runden. Du musst dann einfach 3 Platzrunden, nennt sich das, fliegen. Das ist sozusagen einmal um den Flughafen, landen, wieder hoch, nochmal um den Flughafen, landen, wieder hoch. Das 3-mal, der guckt, ob du alles kannst und dann ist gut. Also habe ich zu meinem Kumpel gesagt, komm, wir machen das so. Wir treffen uns vor Ort. Du, also dich setze ich kurz ab am Vorfeld. Ich schnappe mir meinen Fluglehrer, gehe mit dem diese 3 Runden fliegen, dann lande ich, komm runter. Den Fluglehrer schmeiße ich raus, du steigst ein und dann fliegen wir los. Mhm. Okay. Mein Fluglehrer, super lustiger Fluglehrer auch an dem Tag, ich kannte ihn schon von früher, bisschen älter als ich, der macht auch Kunstflug, super chilliger Typ und wir dann noch so am Labern und ich bin ja schon fertig, also er muss ja nicht mich mehr lehren in dem Sinne, er muss ja nur kontrollieren, ob ich alles kann. Und dann sind wir zum Platz gefahren, Flieger fertig gemacht, eingestiegen, fliegen los, alles war entspannt, alles war wie immer. Steigen hoch und haben schon gemerkt, boah, ist krass windig. Also es war richtig windig an dem Tag und war auch für nachmittags Regen angesagt. Ich wollte gern diesen kleinen Slot von 3 Stunden noch irgendwie nutzen. Und sind die erste Runde geflogen, gelandet. Dann fliegt man nur so ein Touch and Go. Das heißt, du landest, ditcht kurz auf, wieder Gas rein, Klappe und dann gehst du wieder hoch. Und wir machen das. Also ich ditch runter, Klappe, Gas, wieder hoch. Und wir sind gerade so im schrägen Abflug. Im Kopf also, okay, einmal wieder rum, das Rechteck fliegen und wieder landen. Und sagt auf einmal der Lotse so, ja, wo fliegt ihr denn jetzt hin? Und ich so, ja, eine Runde halt nochmal. Ich hatte ja angekündigt, dass wir diese 3 Platzrunden fliegen. Und er so, nee, ich glaube nicht. Ich so, ja, wie? Und er so, ja, guck mal auf den Tacho, ist schon 13 Uhr. Und ich so, ja, und? Und dann ist mir eingefallen, dass wir am Platz eine Ruhezeitregelung haben, die da sagt, wenn du zwischen 13 und 15 Uhr den Platz verlässt.
Aber das musst du doch gecheckt haben, was du angemeldet hast.
Das weiß ich auch, das wissen wir. Aber wir haben nicht darauf geachtet, weil wir so gelabert haben und hier noch geschnackt, okay, dass es schon dann kurz vor 13 Uhr war. Ich hatte im Kopf, es ist so 15 vor und dann dachte ich, ach, das passt ja noch. Weil mit meinem Kumpel wollte er ein bisschen weiter wegfliegen, Mittagessen vor Ort und zurück. Das hätte gepasst. Aber es war dann 13 Uhr und ich hatte meine 3. Runde noch nicht fertig. Und ich dann so, ja fuck, wir wollten eigentlich jetzt noch 1,5 Runden, also ich wollte jetzt landen und dann die letzte Runde nochmal fliegen. Kannst du das irgendwie ins System eintragen? Kannst du sagen, dass es 13 Uhr ist oder irgendwie so? Hat mein Lehrer dann auch gesagt. Und dann so, nee, habe ich schon eingetragen, ihr müsst jetzt wegbleiben. Und ich so, ja gut, ich bleibe jetzt nicht eine Stunde weg, unten wartet noch mein Kumpel. So, ich so, ja, ich habe dann gesagt, ja, wir haben jetzt nicht so viel Sprit mit für wegbleiben, wir kommen mit zurück und landen. Dann hatte ich aber nur diese 2 Runden. Mir fehlte also eine bescheuerte Runde.
Wie lange dauert sowas dann? 10 Minuten?
5 Minuten dauert eine Runde. Wenn überhaupt. In manchen Plätzen dauert die 3 oder so. Und dann war es halt wirklich so, dass mein Kumpel, der ist von fucking, vom BER, da unten wohnt er, umsonst dahin gefahren, weil du bist nicht, wäre dann illegal unterwegs. Ich dürfte mit dem nicht fliegen, wegen dieser einen Runde. Und dann, weil es 13 Uhr war und ich hätte ja auch nicht die Möglichkeit gehabt, jetzt eine Stunde ich hätte dann eine Stunde wegbleiben müssen, um dann wiederzukommen. Dann hätte mein Kumpel da unten eine Stunde warten müssen, einfach so. Also es war so eine ärgerliche, ich dachte mir so, es kann doch nicht wahr sein, jetzt muss ich wirklich nochmal wiederkommen, um eine so eine Runde zu fliegen, um wieder legal unterwegs zu sein. Und es war wirklich, ich habe mich so geärgert.
Ja, und dann?
Ja, dann sind wir nicht geflogen.
Schön. Und dann hat er dir jetzt zuschauen dürfen bei 2 Runden.
Genau. Ja, und das war auch so, wir sind so gelandet und er kommt so richtig motiviert zum Richtung Flugzeug gelaufen und ich so, schüttelt so mit dem Kopf und er so, guck mich so an. Ich so, ja, warte mal eben. Und dann mein Fluglehrer, der sagt, ja, sorry, es war meine Schuld. Ich so, naja, wir haben beide nicht drauf geachtet, sind wir mal ganz ehrlich. Und er hat es ihm dann erklärt, Und er war auch gar nicht sauer. Also mein Kumpel war gar nicht sauer. Aber ich war so sauer, weil ich hatte ja einen Plan. Und da ist ja auch immer Vorbereitung mit dabei und so. Und das ist dann manchmal in der Fliegerei. Also ich finde super, dass es so viele Sicherheitsstandards gibt. Ich sage es auch immer wieder, ist auch wichtig. Aber vielleicht ist so eine Sache wegen so ein 5 Minuten, die haben mich so geärgert.
Ich glaube, auch geärgert hat sich, das war das Low, 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 Low Light der Woche. Präsentiert von Jana Heinisch. Als ich geflogen bin von Portland nach Amsterdam, war neben mir ein Mann, der war Tscheche aus Prag, hat sich vorgestellt, hat aber auch jemand seinen Namen gesagt, Czech Republic, Prag, no English.
Mhm.
Okay. Und der war einfach 8 Stunden neben mir gesessen und du hast ja wirklich so viele Filme und Serien. Du kannst sogar
der hat keinen einzigen geguckt.
Du kannst Spiele schauen.
Ja.
Du kannst
Spiele schauen.
Spiele spielen. Du kannst Spotify hören. Ne? Also du musst nicht mal des Englischen mächtig sein. Es gibt
gemacht.
Auch 1000
Sprachen. Der hat gar nichts
gemacht. Jana, der hat 8 Stunden lang
nichts gemacht.
Hatte auf diesen Bildschirm geschaut und da gibt es ja am Anfang diese Erstausschnitte. Das ist immer dieses Flugzeug, wo dann die Dateien draufstehen.
Ja.
Hat der 8 Stunden lang angeschaut. Ich so, ich konnte es ihm auch nicht erklären, weil ich kein Tschechisch kann. Dass er da auch auf Tschechisches auswählen kann und nicht unbedingt auf Englisch was anschauen muss. Aber der hat einfach 8 Stunden lang stoisch auf diesen Bildschirm geschaut, krass. Wo nur diese Fluganalysen-Dateien waren. Einfach, okay, jetzt sind wir da und wir fliegen gerade so schnell und dann kommen wir an. 8 Stunden da drauf geschaut. Das war ein völlig gebrauchter Tag für ihn.
Krass. Also Jules ist auch so ein Typ, der steigt in den Flieger ein und es gibt 2 Optionen. Entweder der lehnt sich links an am Fenster und pennt bevor Takeoff. Der wacht auch erst wieder auf, wenn du gelandet bist und schon alle ausgestiegen sind. Oder der setzt sich hin, packt seine Kopfhörer rein, legt sich sein Nackenkissen um, wählt einen Film aus und guckt den ganzen Flug durch. Wirklich. Ja. Der ist auch nicht ansprechbar und gar nichts. Und ich bin überhaupt nicht so, weil bei mir ist es immer, je mehr Optionen du mir gibst, umso weniger wähle ich aus.
Ja.
Und meistens tatsächlich gucke ich dann auch keinen Film auf.
Was machst du dann?
Dann denke ich nach meistens, höre ein bisschen Musik. Dann, ich bin ja so jemand, ich kann super gut nachdenken, wenn ich Musik höre auch. Und ich mag die Zeit tatsächlich, in der man sich nicht berieselt und mal seine Gedanken sortiert. Ich brauche das manchmal zwischendurch.
Ja.
Manchmal gucke ich dann auch noch einen Film oder so. Aber also manche, die machen das ja wirklich so ein nach dem anderen, die ziehen, oder ich könnte es gar nicht verarbeiten so schnell.
Doch, doch. Habe auch 3 Filme angeschaut. Und da wollte ich dich fragen, schaust du dann, wenn du da bist, schaust du dann die Filme an, die du schon mal gesehen
hast?
Nein,
das mache ich sowieso nie.
Okay.
Ich lese auch keine Bücher doppelt. Ich gucke keine Filme doppelt. Also ich glaube, den einzigen Film, den ich mal doppelt gesehen habe, war Ziemlich beste Freunde, weil ich auch einfach die Musik so cool finde. Und wenn ich mal Filme doppelt schaue, ist es meistens so. Genau. Ist es meistens so, dass ich nicht weiß, dass ich den schon mal geguckt habe und dann erst so in den letzten 20 Minuten merke, ach, den kenne ich ja.
Witzig. Ich mache es immer, ich sag die 2/3-Regel. Mhm. 2 Filme, die ich noch nicht kenne, 1, den ich schon kenne. Will erstmal gut reinkommen. Zum Beispiel habe ich diesmal Sherlock gesehen von Guy Ritchie, Robert Downey Jr. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Da dachte ich, geil, darauf habe ich Bock. Wusste auch nicht mehr so ganz genau, wann Moriarty kommt und wie sie das machen. Und wusste ich aber, dass ich den mochte, hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Dann habe ich Schlaflos in Seattle geschaut, weil, und ich muss jetzt auch mal meine Amerika-Reise mal ein bisschen nochmal besprechen eigentlich. Weil zum ersten Mal war ich in Seattle, eine fantastische Stadt. Könnte ich mir auch vorstellen, mal so ein Jahr da zu leben.
Mhm. Also in der, also so theoretisch, dass man sagt, ja, könnte ich leben? Oder so richtig, dass du sagst, ich würde mir sogar Gedanken darüber machen, wie ich jetzt meinen Beruf dort rüber hin verfrachte und so. Also so richtig.
Also ich würde mal ein Jahr da leben wollen.
Und dann mit Sophie?
Genau.
Und wie macht Sophie das dann beruflich?
Die kann sich ja ein Sabbatical nehmen.
Oder was heißt das?
Ein Jahr raus.
Ach so.
Genau.
Das geht einfach?
Ja. Also wenn man dann theoretisch, wissen wir noch nicht, aber im besten Fall, wenn man halt dann...
Boah, du hast Fußbodenheizung hier, ne?
Ja.
Mein Fuß schwitzt.
Wenn man dann theoretisch Eltern werden würde, also wir reden jetzt in 10 Jahren in der Zukunft, ne? Mhm. Und dann würde man es ja eher...
Und keine Kinder habt.
Und doch ein Kind bekäme, warum auch immer, aha, wenn das doch noch sein sollte. Dann wäre das ein guter Anlass, da mal ein Jahr hinzugehen.
Mhm.
Weil
und das Kind muss ja zur Schule.
Geil, wenn Sophie hochschwanger wäre und wir das da bekämen, dann hätte sie die doppelte Staatsbürgerschaft, Amerika und Deutsch, wie geil wäre das denn?
Ich glaube, das machen viele, ne?
Ja.
Bekannte von uns sind ausgewandert, also sind auf Weltreise gewesen und haben in Sydney? Sydney, sind die schwanger geworden und haben da ein Kind bekommen. Aber soweit ich weiß, hat er nicht die doppelte Staatsbürgerschaft.
Doch, also wenn du da geboren bist, kannst du die beantragen.
Aber hast du nicht automatisch.
Dann das Kind hat es. Ja.
Also du kannst sie beantragen, also ja. Du hast die Option darauf, aber ja. Du hast sie nicht automatisch. Mhm. Ja, dann haben sie es wahrscheinlich nicht beantragt. Ja. Obwohl es ja eigentlich dann sinnhaft wäre. Gab es nicht auch immer irgendwann diese Regel oder ist das nur Fake, dass wenn man irgendwo im Flugzeug geboren wird, je nachdem, wo gerade am nächsten ist?
Auch auf hoher See. Ist,
dass das die Regel ist, wo du gerade am nächsten dran
genau,
bist?
Genau, ja.
So? Finde ich eigentlich seltsam.
Aber wie willst du es sonst machen? Sinn. Internationale Gewässer
sind ja. Guckst halt, was deine Eltern sind, mein Gott. Wenn du zwei Allmanns bist, dann bist du halt nicht auf einmal Amerikaner, nur weil du gerade da lang fließt. Sorry. Aber was gut ist, du hast bei der Airline oft lebenslanges gratis Reiserecht.
Wirklich?
Ja, das machen ganz viele. Das finde ich auch richtig cool.
Und wer ist dann der Geburtshelfer? Das finde ich spannend. Habt ihr da eine Ausbildung dann auch für?
Jein, also wie auf Mittelstrecke nicht so viel, weil es ist halt nur Mittelstrecke. Das heißt, du hast ja immer einen Flughafen, wo du schnell runter kannst. Aber die auf Langstrecke haben schon…
Aber wer fliegt denn im 9. Monat?
Du darfst bis zur 36. Woche, glaube ich, fliegen. Und es ist ja nicht selten, dass Kinder in der 36. Woche kommen.
Spannend. Und ist das dann auch so filmisch, dass man dann erstmal fragt, ist ein Arzt an Bord?
Ja, klar. Digga, also eine Geburt mache ich auch nicht freiwillig. Und bei so einem Langstreckenflug ist das ja schon wahrscheinlich, wenn es auch nur ein Zahnarzt ist, scheißegal. Zumindest jemand, der weiß, wie man dann irgendwelche Zugänge legt oder keine Ahnung. Naja, und sonst ist der Klassiker. Heißes Wasser, Tücher und dann gib ihm.
Ja.
Also da vor allen Dingen auf dem Boden. Wenn, ganz ehrlich, so ein Galley-Boden, ne? Willst du nicht wissen?
Nee, da willst du auch kein Kind gebären.
Nee. Also das hat dann Allergien des Todes später. Ja.
Oder vielleicht auch gar keine, weil das auch gar alles
so abgehärtet ist, ja.
Weißt du, wo die meisten Bakterien im Flugzeug auf einen warten?
Auf den Sitzen?
Nein.
Den Tischen?
Es ist der Gurt.
Auf den Gurten. Ja, aber es ist ja fast der Sitz.
Ja. Ich dachte eigentlich auf der Toilette, aber das ist...
Ja, aber die Toilette wird ja gereinigt, der Gurt ja nicht.
Ich glaube auch, ich bin da fest überzeugt, dass im Hotel, dass diese Fernsehbedienungen nie gereinigt werden.
Ich glaube, die werden eigentlich abgewischt. Weil manchmal, dann kommst du in so ein Hotelzimmer und hast du noch so die Streifen von so... Und der Lappen ist wahrscheinlich der Lappen, der schon fürs Klo benutzt wurde.
Das finde ich so
ekelhaft. Einmal so rübergewischt. Einmal so schnell rübergewischt.
Ich bin ja eh so ein Monk und wenn ich weiß, dass ich im Hotelzimmer bin und dann die Fernbedienung anfasse, ich schrubb mir meine Hände.
Weißt du, du musst dir lange
Hände.
Nägel wachsen lassen und dann kannst du einfach nur mit dem Nagel, dann musst du es nicht so richtig anfassen.
Das ist
so ekelhaft. Aber es passt gut zu meiner zweiten Frage, ja. Julian. Auf welches kleine Gadget kannst du kaum noch verzichten, obwohl es eigentlich ziemlich unrelevant ist, dieses Gadget?
Sagt man nicht irrelevant?
Irrelevant ist dieses Gadget.
Schuhlöffel.
Ah, geil.
Ja.
Wirklich? Bist du ein Schuhlöffel?
Ich liebe Schuhlöffel.
Ich überlege gerade, ob du bei mir schon mal einen Schuhlöffel...
Immer.
Ja?
Ich weiß auch, wo der ist. Ich weiß, dass der von Ikea ist. Ich liebe diesen Schuhlöffel.
Geil.
Ja. Und bei dir?
Q-Tips.
Na, aber für die Ohren?
Ja.
Aber man darf das doch nicht machen.
Oh, ich weiß nicht, aber ich bin süchtig danach. Wenn
aber
ich drei
man
Tage,
schiebt das alles da
ja,
rein.
Ja, aber ich brauche das Gefühl, ich habe das Gefühl, wenn ich morgens aufstehe...
Dafür
also ich
AirPods.
Weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn ich morgens aufstehe, zum einen habe ich immer sehr warme Füße, deswegen ich werde auch richtig nervös mit deiner Fußbodenheizung hier. Ich kann das nicht haben.
Die ist an.
Die ist safe an.
Ach Quatsch.
Doch, ich schwitze richtig, mein Fuß schwitzt. Und das habe ich auch morgens mein Ohr. Ich habe das Gefühl, mein Ohr von innen,
ist
das
nicht
schwitzt.
An. Ich habe gerade meine Birkenstocks ausgezogen, die ist kalt. Du neigst einfach zum Schwitzen.
Ich habe einfach nur random heiße Füße, erzähl
doch.
Mir doch keinen.
Das liegt vielleicht an mir, Heinrich.
Vielleicht heizen die unten.
Weil ich jetzt Eigentümer bin.
Ja, für mich sind es Q-Tips. Ich finde auch dieses Gefühl, im Ohr mit so einem Q-Tip rumzurühren, einfach extrem geil.
Ja, ich weiß.
Das ist wie so Jucken, als wenn du so Juckreiz hast und dann mit einem Q-Tip.
Heinisch, ich fühle das. Ich bin auch Q-Tip-Fan, aber dann habe ich mal eine Doku gesehen, wie schlecht es ist. So. Alles. Und da muss man auch ehrlich mal sagen, also wir können jetzt Leute, wenn...
Du bist doch der Typ, der mir erzählt hat im Ohren, als er hört so gut.
Ja, tue ich
ja
auch.
Ich höre doch auch so gut. So schlimm kann es dann ja nicht sein.
Ja, wenn wir noch jung und schön sind, Heinisch. Aber wenn wir dann alt sind und sich alles nach hinten verlagert und nicht mehr hören können... Ich muss auch wirklich, ich muss auch sagen, Heinisch, dass ich jetzt den Faden verloren habe. Nein, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon planen, wie man auf dem Mars leben kann, aber uns seit 42.000 Jahren nicht weiterentwickelt haben, was die Ohrhygiene angeht. Da muss doch mal irgendwas
neu
erfunden
Hygiene,
werden.
Welche Hygiene, das braucht man nicht.
Ohrhygiene.
Es gibt Sachen dann mit so Durchspülen und so einem Scheiß.
Ja.
Ganz ehrlich, das finde ich absolut das ist nicht gut. Man braucht auch gewisse Körperflüssigkeiten. Ja. Wenn sie sich mit einem Q-Tip abtragen lassen, ist ja in Ordnung. Aber dieses ganze Durchspülen. Und dann gibt es so Leute, dann spülen die sich den, also nichts gegen Leute, die sich den Darm durchspülen oder vorne rum oder keine Ahnung. Aber man muss nicht immer alles durchspülen. Lass es doch einfach mal, lass doch mal Körperflüssigkeiten
auch
sein.
Auch ein schöner Folgentitel. Lass Körperflüssigkeiten ja, sein. Das finde ich toll.
Willst du es lieber aufschreiben?
Ja, ich schreib's mir auf. Ja. Schreibst du mal auf. Mein Laptop macht dir schon so viel.
Ich schreibe einfach Körperflüssigkeiten, dann fällt's mal ja. an. Körperflüssigkeit. Finde ich gut.
Jana Heinisch tippt live im Podcast.
Das nervt mich wirklich. Auch, dieses Extreme, also ich finde, Leute machen immer alles, die Menschheit generell. Es wird alles so steril, alles ist hygienisch. Sakrotan gegen 99% der Bakterien, bla, Kinder
dürfen nicht mehr. Und was ist mit diesem 1%? Warum schafft ihr es nicht, dieses 1% auch noch
hinzubekommen? Das dürfen sie nicht sagen, rein rechtlich. Man darf nicht 100% sagen. Du darfst ja auch nicht irgendwo anders sagen, auf jeden Fall, sondern du darfst ja sagen, bis zu oder so ein Scheiß. Wenn du in der Werbung 100% sagst, ist eine Lüge. Dann hast du wieder ein Problem. Wenn du in Amerika bist, dann kommen sie wieder und wollen Schadensersatz in Amerika. Habe ich letztens gelesen, hat jemand eine Pizzakette verklagt, weil auf seiner Mexican-Pizza zu wenig Mais war.
Im Recht bekommen.
Ja, irgendwie so 6 Millionen oder so.
Ich muss ja auch sagen, ich liebe die Amis. Aber die sind so dumm. Also die sind ja wirklich so dämlich.
Gefühlt jedes Mal, wenn du aus Amerika kommst und wir darüber reden, ist das auf jeden Fall
ja,
der Konsens.
Und wirklich, ich habe jetzt ein bisschen Angst auch vor der nächsten Wahl, weil ich war in Portland, ich war in Idaho und ich war in Seattle. Portland ist
du musst kurz aufpassen, was du sagst, weil da ist doch auch Familie von Sophie,
nee, ich
oder
weiß,
nicht?
Das wollte ich gerade hinaus. Portland und Seattle. Seattle ist in Washington, Portland ist in Oregon, sind zwei sehr liberal demokratische Staaten. Die Family kommt aber hauptsächlich, also ursprünglich aus Idaho. Und da sind wir auch hingefahren und das ist erzrepublikanisch. Und das sind alles, also erstmal liebe ich die Family. Die haben mich aufgenommen wie den verlorenen Sohn. Das sind so herzliche Menschen. Und der Fred heißt er, das ist der Cousin von Sophies Oma. Und die sind damals, der Vater von Fred ist in den 30er Jahren nach Amerika geflüchtet, weil er ein hohes Tier bei der SPD war und sind dann vor Hitler geflohen. Und wirklich, die sind so lieb, die haben mich so toll aufgenommen und ich habe die ganz, ganz arg lieb. Aber die sind...
Jürgen hat sie lieb, jetzt kommt aber der Shitstorm.
Aber die haben so, und deshalb plädiere ich auch für das öffentlich-rechtliche System, das haben die Amis nicht, deshalb gibt es da Fox News und CNN. Fox News ist republikanisch, CNN ist liberal und beides ist nicht gut, weil beides so populistisch auf ihre Art und Weise ist und die glauben halt alles. Also es gab durch diese Black Lives Matter Phase gab es in Portland ganz große Riots von Linksautonomen gegen Gewalt, Polizeigewalt. Was dann dazu geführt hat, dass immer mehr Polizisten ihren Job gekündigt haben, weil die Polizisten auch angegangen haben. Was dazu geführt hat, dass die Innenstadt von Portland ein rechtsfreier Raum wurde. Und der ist mittlerweile ähnlich wie bei San Francisco überlagert. Ich war in Portland überlagert von obdachlosen Menschen. Und die leben da in ihren Zellkolonien und es ist ein bisschen ungutes Gefühl, weil es ist wirklich so ein bisschen wie Gotham City, dass alles ausgestorben ist. Also man sieht da keine Leute, außer obdachlose Menschen, was schade ist, weil Portland eine richtig schöne Stadt eigentlich ist. Anyway, die leben da und die haben kein gutes Leben. Mhm. Aber die glauben einfach, weil sie das im Internet gelesen haben, dass jeder Obdachlose in Portland im Monat $2,000 bekommt. Das glauben die alle. Das hat einer gelesen und die glauben, dass Biden denen jetzt persönlich $2,000 einfach überweist. Nein, wo sollen sie das denn hinüberweisen?
Aber jetzt mal ganz dumm, wenn wir uns da mal kurz drauf, so, wir, ja. So. Dann sagst du jetzt also, nein, das ist nicht so. Dann sagen die, woher weißt du das?
Genau, deshalb habe ich mich da gar nicht drauf eingelassen. Also, oh, really, that sounds, I cannot believe it, because they don't have bank accounts. Und dann ist auch so, weil die wollen ja, dass ich eine gute Zeit habe und dann wissen die, okay, let's agree to disagree, man spricht gar nicht darüber. Oder
das können die gut.
Genau, das ja, ich glaube,
besser als ich.
Was so Family einfach ist. Oder dann, also Trump ist ja gerade das Gerichtsverfahren und dieser Mugshot, der da von ihm genommen wurde, ne, wo er da dann hin musste zu Gericht und dann dieses Foto von ihm gemacht wird, das jetzt schon ikonisch ist. Und die sagen halt, die sind der festen Überzeugung, dass das einfach eine fest angelegte Kampagne der Demokraten ist, dass die jetzt alles machen wollen, damit der nicht mehr zur Wahl antritt. Und wenn du dann da mitkommst, dass sagt, Leute, es gibt recordete Aufnahmen, wie Trump den Wahlleiter anruft und sagt, stop the count und wir müssen noch 68.000 Stimmen finden, damit ich Präsident bleibe. Es gibt die Aufnahmen, das hat der Mann gesagt.
Nein, das ist gefaked.
Dann ist es gefaked. Und
das ist halt total schwierig, finde ich, weil das ist genauso wie mit Flacherdlern, weil die letztlich, wir hatten das Thema schon mal, alles, was du sagst, einfach als, genau. Nein, das ist fake.
Ja.
Betiteln. Und wie willst du eine Debatte führen, wenn das Fakt Gegenargument immer, sind, nein, das ist fake, ja, ist, genau. Weil dann brauchst du dich nicht mehr unterhalten.
Das habe ich auch schon, genau, haben wir schon oft hier im Podcast gesagt. Jedenfalls habe ich echt ein bisschen Angst, dass die den Trump einfach, also dass dem das eher nützt als schadet, weil alle Gerichtsverfahren, die da jetzt kommen, nehmen die einfach noch mehr als Beweis, dass die Demokraten ihn verhindern wollen. Oder dann erinnere ich mich an den letzten Tag und dann meinte die...
Sind es Trump-Wähler?
Ja, ja, sind alle Republikaner. Und dann war ich so am letzten Morgen...
Wie geht dir das dann damit?
Ja, wie soll es mir damit gehen? Also,
das ist so ein bisschen für mich schwierig, wie wenn bei mir jemand die AfD wählen würde in der Familie. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde.
Ja, man spricht einfach nicht über Politik. Die wissen, dass ich da eine andere Meinung oder dass wir eine andere Meinung haben. Aber dann versuchen sie so Vorstöße, dann heißt es auch wieder so, ja, also man weiß jetzt, dass die Demokraten und Biden, dass die jetzt Corona wieder absichtlich hochholen wollen, damit dann es Lockdowns gibt und dass dann nur Briefwahl sind und dass dann wieder die Demokraten gewinnen. Sowas, und dann es war auch so, dass die Biden-Administration die Lockdowns ja geforced hat und dass Trump nicht gewinnt. Und dann meinte ich so, well, but actually that's not true because the Trump administration forced it for the first time because it was before the election. No, it was the Democrats. No, Trump was in charge back in time. Oh, you think? Uh-huh. Yeah, I'm not sure about that.
Mm.
Also, okay, ich muss dir doch jetzt in deinem eigenen Land nicht erzählen, dass Corona 2020 stattgefunden hat, als Trump noch in charge war.
Ja.
Also so,
ja.
Was soll ich da sagen? Ne? Dann
ja.
Well,
da könnte ich nicht let's agree to disagree, weil, Digga.
Yeah, but I like the coffee, thanks for that.
Ja, oh mein Gott, nee. Nee. Vielleicht, das könnte ich vielleicht noch von dir lernen. Nee, eigentlich nicht.
Aber nein, weil dann ist es so, das musste ich dann auch so für mich feststellen, dass der halt eine unterschiedliche Meinung hat, wahnsinnig ungebildet teilweise sind. Jetzt nicht die Family, aber andere Bereiche Amerikas. Und dass ich das aber dann trennen kann, weil die halt einfach so nett zu mir sind und so nett zu Sophie sind.
Naja, das trennen zu können ist ja auch eigentlich das, was uns, also was finde ich, jemanden reif macht oder erwachsen. Also ich finde, das ist sehr erwachsen zu sagen, du hast eine komplett andere Meinung als ich. Wir kommen hier auch nicht auf einen Konsens und trotzdem kann ich mich mit dir an einen Tisch setzen,
ja.
Weil man das einfach trennen kann.
Absolut. Also ich habe mehrere Verwandte und dann waren wir, das war jetzt, was ich gerade erzählt habe, war in Portland und dann sind wir nach Idaho weiter und zu der Schwester von der Tante von Sophie, ursprünglich kommen sie eben alle aus Idaho, republikanisch. Und da hatte ich das Gefühl, bei der Familie konnte man das ein bisschen durchdringen, weil die auch meinten, ja, und mit dem Krieg und dann, dass sie das auch nicht so richtig glauben können. Und dann wurden wir aber so echt ein bisschen emotional, weil wir meinten, nee, die haben auch keine Ahnung, wie Europa funktioniert. Und meinten sie, ey, 6 Autostunden von Berlin, wo wir wohnen, ist dieser Krieg. Und als der angefangen hat, Sophia, die arbeitet ja in der polnischen Grenze, war so ein Auffangbecken am Anfang, so ein Zeltlager, wo die dann gekommen sind, die Flüchtlinge, und sich registriert haben und meinte so, das ist alles passiert, ich bin Zeuge davon. Und dann haben die richtig, oh mein, I get goosebumps, als sie erzählt hat, dass das halt 6 Autostunden weg sind, von wo sie halt arbeitet. Und dass es so wichtig ist, dass Putin nicht sofort diesen Krieg gewonnen hat, weil dann eventuell Polen das nächste Land gewesen wäre oder was auch immer. Und wenn man das dann auf die persönliche Ebene zieht, da hatte ich das Gefühl, okay, da ist man durchgedrungen zu ihm, dass es wirklich einen Krieg gibt und dass der uns also wirklich
aber
unmittelbar
betrifft.
Aber du
bist ja am Ende auch immer nur Opfer der Medien, Medienberichte. Also ich meine, was ich zum Beispiel immer jetzt als Influencer oder als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, erwartet ja auch jemand, dass du entweder ständig ein Statement zu irgendwas postest und auf der anderen Seite, dass du auch dann nichts über irgendwas postest und dann wiederum sagen Leute, ja, aber du musst darüber recherchieren, wo die Medien herkommen und was ist die Quelle und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir immer, Bruder, wenn ich das alles machen würde, wäre ich Journalist, weil das ist ein Beruf. Ja. Es ist ein Beruf zu wissen, wie man richtig irgendwie Artikel schreibt, wie man richtig recherchiert. Das lernen Menschen und deswegen müssen nicht irgendwelche Influencer ständig irgendwas teilen. Und das ist aber ja total schwierig dann in einem Land, wenn du einfach, du hast ja keine andere Wahl, außer dich auf das zu verlassen, was andere berichten. Also quatschst du das ja nach und natürlich fängst du jetzt nicht an, wenn du jetzt zum Beispiel Amerikaner bist, zu gucken, was schreibt die FAZ denn darüber? Also ja, klar, kannst du machen, aber ist ja jetzt irgendwie nicht der Standard.
Das ist halt deine News. Du hast halt Fox News oder CNN. Ja. Und Fox News ist halt rechtskonservativ und CNN ist Mitte liberal oder Mitte links, genau. Und die heizen sich aber gegenseitig auf und du wirst ja nur noch angefeuert, entweder von der linken oder von der rechten Seite. Und es gibt nichts mehr dazwischen. Deshalb ist das Land ja auch so geteilt, weil es nur noch schwarz und weiß eigentlich gibt. Es gibt auch fast keine Mittelschicht mehr, sondern nur noch arm und reich. Das ist echt super gefährlich. Und ich gebe
aber ich finde, das ist eine Tendenz, die wir in Deutschland auch so langsam bekommen.
Ja, ja. Deshalb plädiere ich aber so für das öffentlich-rechtliche System, weil da versucht man wirklich noch objektiv neutrale Nachrichten zu geben. Ne? Und auch gefärbt, vermutlich. Also ich kann schon verstehen, nee, ich kann es nicht verstehen in der Härte.
Aber ist geil. Eine meiner drei Fragen, meine dritte Frage, die lautet nämlich, was verstehst du nicht?
Da haben wir keine Zeit.
Was fällt dir als erstes ein? Das?
Oh, das ist mir zu groß. Was
ich habe es extra so groß formuliert, weil du kannst auch klein antworten.
Das verstehe ich nicht.
Ich fange mal an.
Ja, fang mal an.
Ich verstehe nicht, warum es Restaurants gibt, die wirklich sonntags schließen. Verstehe ich nicht.
Was ihnen so gut geht.
Also verstehe ich nicht. Oder genauso wie Gorillas, der Lieferservice, den man hier hat. Es gibt ja auch andere, Flink und wie sie alle heißen. Sonntags nicht liefern. Hä? Echt? Junge, was? Das macht gar keinen Sinn. Sonntags sitzen doch die Leute zu Hause, weil die Supermärkte nicht offen haben und brauchen morgens einen Liter Milch oder die Eier oder irgendwie sowas. Und dann, es ist Sonntag, wir sehen uns am Montag um 8. Und dann denke ich immer so, was? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Warum?
Okay, das ist wirklich sehr
klein. Das verstehe ich nicht.
Ja. Ach. Ich verstehe nicht, warum nicht jeder zu Hause so eine Toilette hat mit so einer Toilettenbrille, die sich
langsam
automatisch
absenkt.
Leicht absenkt.
Weil, Julian, Menschen, die in Mietwohnungen wohnen, keinen Bock haben, extra Geld auszugeben, wenn sie eine funktionierende Toilette haben, um extra so einen Deckel zu kaufen.
Verstehe.
Und wahrscheinlich die wenigsten auch nicht wissen, wie man so ein Ding an- und abbaut.
Okay.
Aber sind das zwei Muttern, die man einfach nur abschrauben muss.
Aber du verstehst mich, oder?
Das, ja, ich verstehe den Punkt. Und vor allem das Dummste ist, dann bist du irgendwo im Hotel, wo das ist, dann bist du wieder zu Hause und denkst nicht dran und jedes Mal kracht dir dieser Klodeckel darunter.
Lass uns mal noch überlegen, was man noch sonst nicht so versteht. Im Kleinen. Weil zu groß ist es, haben wir die Zeit jetzt nicht mehr.
Ja.
Aber was verstehst du sonst im Alltag nicht? Das finde ich eine sehr schöne, das halte ich für eine sehr schöne Frage.
Schöne Frage, ne? Ja, wenn man dann so krass drüber nachdenkt, dann fällt am meisten sich sehr. Also ich verstehe generell nicht, warum es extrem wenig Steckdosen in den meisten Häusern gibt und Wohnungen. Mhm. Du hast ja nie, es gibt ja nie die Situation, dass man denkt, wow, es gibt so viele Steckdosen, ich weiß gar nicht, welche ich benutzen soll. Sondern du hast eher so, warum ist diese scheiß Steckdose jetzt 5 Meter weit entfernt und ich brauche aber hier gerade eine?
Ich verstehe nicht, warum Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, nicht in die Mitte durchgehen.
Ja, verstehe ich auch nicht.
Weil sie vielleicht nur, das verstehe ich. Vor der Tür ballt sich alles, geht doch in die Mitte einfach.
Weil sie vielleicht nur eine Station fahren.
Ja, aber dann kann ich ja sagen, geht bitte vorbei.
Ja,
lass
aber dann,
mich vorbei.
Dann musst du an Menschen vorbeigehen und dann stinken die. Und
das ist eine gute Frage. Komm, das nehmen wir auch in den Social Media Post auf. Was sind Sachen, die ihr auch nicht versteht im Alltäglichen?
Ja.
Das halte ich für groß. Lest mal nächstes Mal zum Wochenende.
Wir wollen jetzt nicht so eine Antwort wie Quantenphysik, ne? Das ist schon klar.
Ja.
Verstehe ich auch nicht.
Weißt du, was ich witzig finde? Man sagt immer so, ja, stell dich nicht so an, es ist nicht Rocket Science. Und was sagen die, die dir bei der NASA arbeiten? Stell dich nicht so an, es ist nicht. Die können nicht sagen Rocket Science.
Gendersprache.
Haben die in Amerika gar nicht. Gibt's nicht.
Ja, deswegen ja.
Ach so.
Verstehen die nicht.
Ja, heinisch, du bist zu klug für mich heute. Das finde ich schön. Ich muss mal kurz hier schauen, was meine...
52 Minuten.
Nee, was meine Frage noch ist. Nee, ach so. Aufgeschrieben. Ich habe noch aufgeschrieben, Olaf Scholz, Pirat.
Oh mein Gott, weißt du, aber ich fand es richtig geil, wie er reagiert hat, von wegen, dass er sich schon auf die Memes freut.
Aha.
Ich glaube aber, also... Warte mal, mit wem habe ich darüber gesprochen? Jetzt muss ich kurz überlegen, ob das eine versteckte Info ist oder nicht. Nee, darf ich erzählen? Ich habe mich mit einer Bekannten getroffen, die hat auch eine Zeit lang mal, also die arbeitet beim Staatsschutz und macht auch manchmal mit anderen Geheimdiensten und wir hatten doch letztens das Thema von wegen Nachrichtendienst und so, ne? Und Da hat sie erzählt, dass vor ein paar Jahren diese Person, die im Tiergarten erschossen wurde, einfach am helllichten Tag.
Von Russland?
Genau, war ja ein russischer Geheimagent. Und jetzt weiß ich nicht mal, wie ich hier überleiten wollte gerade. Worüber? Achso, Olaf Scholz. Und dann denke ich mir so, Digga, was ist passiert?
Muss man sagen, ne?
Joggen, Fahrrad, glaubst du doch selber nicht.
Weil sie das nicht mitbekommen haben, Olaf Scholz ist beim Joggen gestürzt, sodass er sein ganzes Gesicht sich demoliert hat. Und da
wie fällt
auch,
man das? Also,
wofür nützt man seine Arme auch? Also, das
Digga,
ja
du
nicht.
Fällst einfach wie so ein Sack. Was ist passiert?
Und dann, also, dann hat er eine Augenklappe getragen.
Oder es war ein Ast und er hat auf dein Handy geglotzt und ist so gegen den Ast gerannt. Das würde ich mir schon eher sein. Vorstellen können.
Aber was ich wirklich, und Props an Olaf
Scholz.
Vor
wo geht Olaf Scholz joggen? Einfach so im Tiergarten? Meinst du, der joggt dir morgens so im Tiergarten entgegen?
Das ist eine gute Frage, Heinisch.
Stell mal vor, du gehst so joggen.
Der wohnt in Potsdam.
Ja gut, dann wird es nicht der Tiergarten sein, stimmt.
Und der hat ja 1000 Bodyguards. Die müssen die denn mitlaufen?
Stell mal vor. Ja, das sind Bodyguards, die müssen schon körperlich fit sein eigentlich.
Ja. Aber auf alle Fälle hat er dann so eine Augenklappe, wie so ein Pirat getragen. Und da muss man wirklich sagen, da Props an die Kommunikationsabteilung von Olaf Scholz. Weil dann hat er ein Bild gemacht mit der Augenklappe. Und meinte so, wer den Schaden hat, braucht für den Spot nicht zu suchen.
Zu zahlen.
Oder zu zahlen. Und dann meinte er ab, ich bin gespannt auf eure besten Memes.
Auf die Memes,
genau,
ja.
Genau, ist paraphrasiert.
Anders kannst du es auch nicht
Wind
machen.
Wind aus den Segeln genommen, fantastisch.
Perfekt.
Oder?
Ja, Props gehen raus. Ja, haben sie wirklich gut gemacht.
Haben sie gut gemacht.
Ja. Vor allem, er ist nicht der Typ, der normalerweise so schnittig ist.
Nee, fand ich auch.
Deswegen, guter Praktikant.
Guter Praktikant. Sehr guter Praktikant. Und ich will doch über eine Sache mit dir reden zum Schluss des Podcasts, was mich wahnsinnig macht.
Oh Gott.
Nämlich Leute, meistens sind es Chefs, die schlechte Nachrichten als gute verkaufen, sich aber nicht wirklich anstrengen und deshalb nochmal die Wut der Belegschaft auf sich ziehen.
Ich mach
dann ein Beispiel. Zum Beispiel hätte ich das heute, wenn ich Chef gewesen wäre, ne? Und du klingelst unten und ich weiß, der Fahrstuhl ist kaputt. Sechster Stock, sage ich. Gute Nachrichten, Heinisch. Brauchst den Frühsport nicht zu machen. Du kannst die Treppe heute nehmen. 6 Stockwerke, Fahrstuhl geht nicht. Ist nie geil, weil man denkt sich, ach, es kommt nur an, ach du Scheiße, der Fahrstuhl geht nicht. Fick dich mit deinem Spruch. Niemand hat Bock, jetzt 6 Stockwerke hochzulaufen.
Kommunikationstipps mit Julian Hutter. Wie hättest du es denn gesagt und formuliert?
Jana, so sorry, der Fahrstuhl geht nicht. Bitte komm hoch. Es geht nicht anders. Oder es sind Leidensgenossen. Ich muss auch schon durchgehen. Ich weiß, Pain in the ass, aber es hilft gerade nichts. Aber nicht, gute Nachricht, nein, Frühsport kannst du dir sparen, musst du Treppen laufen.
Stimmt, ja.
Oder, wenn
Chef, weißt du, was, welcher Stil das ist? Wer so kommunizieren würde, welcher bekannte Chef?
Stromberg.
Ja, so richtiger Stromberg-Spruch. Ja. So.
Genau, oder gute Nachrichten, Jana, hier Morningshow, sind die Zahlen schlecht, ziehen wir dich von ab, aber du bekommst den Vormittag, kannst du länger schlafen und ist die entspannteste Schicht. Tolle Nachrichten für dich.
Stimmt, ja.
So, nee, so funktioniert es halt nicht.
Hast du recht.
Weil man nimm den in den Arm und sag, pass auf, hart, kurz aber schmerzvoll, du wirst von der Morningshow abgezogen, die Zahlen sind einfach zu schlecht. Wir arbeiten dran, dass wir dich da wieder neu aufbauen. Jetzt gehst du erstmal einen Vormittag rein, wir nehmen ein bisschen Wind aus den Segeln.
Ja,
machst du dein Ding, wir helfen dir und dann kriegen wir es schon wieder hin.
Ich finde generell Chef sein ist ja schon eine Herausforderung auf eine Art und Weise, aber ich finde heutzutage bist du auf einer persönlichen, coolen und emotionalen Ebene ein deutlich besserer Chef oder eine deutlich bessere Chefin, als wenn du einfach autoritär auftrittst, weil niemand hat Respekt vor einem so richtig gefakten Autoritär. Nee. Also finde ich zumindest.
Du musst eine natürliche Autorität eigentlich einfach mitbringen. Ne?
Aber die bringst du halt nicht dadurch mit, dass du halt solche Sprüche klopfst, sondern dadurch, dass du Leute zum Beispiel mit Respekt behandelst.
Ja.
Das finde ich schon sehr autoritär. Oder ihre Arbeitsleistung wertschätzt. Oder dich auch mal entschuldigen kannst. Also Freunde von mir, die große Teams leiten, haben zu mir gesagt, wenn sie neu in ein Team kommen, um das zu leiten, dann ist eines der ersten Dinge, das sie immer machen, jemanden etwas zu fragen und ihm zu sagen, dass sie es nicht wissen, obwohl sie es vielleicht wissen. Also zum Beispiel, sag mal, kannst du mir das erklären, wie funktioniert das hier, was du hier programmierst oder so? Weil es dich nahbar macht und du einfach sagen kannst, guck mal, ich weiß das nicht, ich hole mir Hilfe bei dir, obwohl ich dein Chef bin oder so. Mhm. Und dass der Person das Gefühl gibt, so Chef hat kein oder Teamleiter hat kein Problem damit, sich irgendwie nackt zu machen und fragt dann trotzdem einfach so um Hilfe. Ja. Eigentlich gute Sache. Mir ist gerade noch so ein Gehirnfurz gekommen, als du, einen kleinen Brrr-Moment hatte ich noch. Den erzähle ich jetzt noch.
Der kleine Brrr-Moment, der Jana Heinisch gekommen ist, als sie mir zugehört hat. Jetzt von Jana Heinisch.
Mann, also diese Anmods, die werden irgendwie immer schlechter, Julian.
Schlechter?
Ja, warum ich weiß nicht warum. Die sind so extrem lang. Kurz und knackig, das reicht.
Okay, ich mache sie absichtlich lang, weil ich es witzig finde. Oder mache ich sie dann noch kurz?
Ja, das ist wie low, low, low. Das ist übertrieben. Ist nicht gut. Ihr könnt mal in der Story abstimmen.
Der Brr-Moment der Woche wird präsentiert von Jana Heinisch.
Ja, okay. Ich war gestern auf einer Kinopremiere, war ein deutscher Film. Und unter anderem habe ich da Stefano Zarella getroffen, der ja…
Ist das der Bruder von…
das ist der Bruder, genau.
Und was kann der so?
Stefano?
Ja.
Kochen. Aha. Oder zumindest Rezepte posten.
Und wie ist der bekannt geworden?
Warte kurz, ja. Ich habe mit dem mal zusammen so eine Burger-Challenge gemacht. Da ging es darum, dass wir haben beide ein Burger-Rezept gepostet und es musste abgestimmt werden, welches Rezept das bessere ist. Und das Rezept wurde dann in Köln an so einem Event-Tag von uns beiden in so einem Foodtruck gekocht und umsonst verteilt. War so eine Aktion. Mhm. Und da haben wir uns kennengelernt und den Tag auch zusammen verbracht. Daher kennen wir uns. Und klar, man kennt sich dann so von Social Media und irgendwie reactet mal auf irgendein Video oder so. Und den habe ich dann gestern gesehen. Und ich bin ja so ein Typ bei Filmpremieren oder so. Ich takel mich nicht ganz so gerne so extrem auf. Obwohl ich eigentlich verstehe, wie das Prinzip von solchen Premieren funktioniert. Nämlich, wenn du eine Person bist, die in der Öffentlichkeit steht, möchtest du ja in der Regel Presse für dich, gute. Bestes Ding ist natürlich Print. Wenn du zum Beispiel dann als Print mit irgendeinem Outfit, was du dir dann geliehen hast manchmal von irgendeinem Designer, in irgendeiner Gala oder bunten Landes, dann ist das perfekt, dann hat dieser Tag erfolgreich funktioniert. Und das funktioniert ja so, dass du auf einen roten Teppich gehst, die Leute machen Fotos von dir, die Paparazzi, die laden das hoch bei Getty Images. Dann berichtet hinterher irgendeine Zeitung über das Event oder sucht irgendein Bild, kann dann so Schlagworte eingeben und dann kommt vielleicht dein Bild, die kaufen das von dem Fotografen. Das heißt, der Fotograf weiß, mit dem Bild von Jana Heinisch habe ich jetzt zum Beispiel Geld gemacht. Das heißt, er wird dich in der Zukunft auch häufiger fotografieren und du bist dann irgendwie in der Printversion von diesem Ding. Also das heißt, wenn du Erfolg haben willst auf solchen Events, zieh dich auffällig an, damit du auch gut fotografiert wirst, damit das Foto gekauft wird. So funktioniert das System, habe ich aber selten Lust zu, weil sich auffällig anziehen als Frau bedeutet dann, auf solchen Events meistens, auch wenn du rausstechen willst, muss auf jeden Fall einen hohen Schuh anziehen und das Outfit muss auf jeden Fall, es kann keine Jeans sein oder so. Und da habe ich halt selten Bock drauf. Und gestern war wieder so eine Filmpremiere und ich war so medium motiviert und ich habe zumindest einen Rock angezogen, obwohl ich fast nie Röcke trage, aber das war es dann auch schon so ungefähr. Und auf einmal sehe ich vor mir, so auf dem Teppich ein bisschen weiter weg, Stefano. Und Stefano hatte einfach, als würde der heiraten an diesem Tag, einen kompletten cremefarbenen Anzug an, mit Weste an, komplett lange Hose, es waren 29 Grad gestern in Berlin, und sah wirklich aus, als würde der wirklich gleich zum Altar gehen. Ich dachte mir, was ist da denn los, ne? Hab den aber nur, wie gesagt, von Weitem gesehen. Und dann später, als wir im Innenraum waren im Kino, ist er so drei Reihen bei mir vorbeigelaufen. Dann bin ich kurz hingegangen und gesagt, hi, na, moin, lange nicht gesehen, wie geht's? Und ich so, krass, hast du ja richtig rausgeputzt hier heute. Und also, ja.
Du warst der Bruder.
Und nein. Okay. Es war schon Stefano, also ich kann die beiden unterscheiden. Und dann er dann so, ja, klar. Und ich so, krass, bist du jetzt auch extra, weil der wohnt in Köln eigentlich, bist du jetzt auch extra für die Premiere hier nach Köln gekommen? Weil ich meine, es finden ständig Filmpremieren statt. Ich gehe ja auch nicht auf jede, dann hätte ich nichts anderes mehr zu tun. Also, ja. Ich so, krass. Und dann in meinem Kopf dachte ich zwischenzeitlich so, was ist denn bei Stefano los, dass der jetzt extra nach Berlin fährt, nur für so eine Kinopremiere. So, das war ja jetzt ja nicht Barbie oder so, wo man sagen würde, es lohnt sich. Naja, und dann läuft der Film. Und dann hinter dem Film, wenn der Cast da ist, dann werden ja alle nochmal aufgerufen. Wer wird aufgerufen? Stefano, weil er in irgendeiner Szene für 2 Sekunden einmal durchs Bild läuft, so ungefähr. Das heißt, er war Schauspieler in diesem Film, was ich aber nicht wusste. Und ich dachte mir halt nur so, oh Mann, Heinisch. Aber er hat auch nichts gesagt. Und wahrscheinlich, habe ich dann gedacht, konnte er halt nicht mal sagen in dem Moment, ja, ich habe mitgespielt, weil man sieht ihn wirklich halt für so 3 Sekunden. Das heißt, wahrscheinlich wäre es ihm wieder peinlich gewesen, wenn er jetzt zu mir gesagt hätte, ja, ich habe eine Rolle. Und das war so eine Situation. Ich habe heute überlegt, ob ich ihm noch mal eine Sprachnachricht schicke und dachte mir, das ist voll der Fail, ey. Und dann steht er da mit seiner Sonnenblume und seinem weißen Anzug auf der Bühne und so voll stolz. Ja, war ein bisschen unangenehm.
Nein, aber ist doch, ach Quatsch, brauchst du nicht unangenehm sein. Du hast ja den Film noch nicht gesehen. Also
ja,
wo soll man es wissen?
Ja,
der
stimmt schon.
Tolle gespielt.
Ja.
Stefano Zarella.
Aber auf jeden Fall war es ein Beweis dafür, dass ich seine Story nicht regelmäßig gucke, weil hätte ich das getan, hätte ich wahrscheinlich gewusst, dass er dreht gerade oder so.
Guter Tommy Schmidt-Gag. Er findet schade, dass der Sohn von Giovanni Zarella nicht Mo heißt. Dann
Mo Zarella. Ich finde es cool eigentlich.
Ja, ein witziger Gag.
Du könntest ihn Moritz nennen und das ist dann so die Abkürzung.
Es war übrigens auch mit meinem neuen Podcast, Was geht in Abseits, war ich eine Woche auf der Eins.
Wirst du eigentlich jetzt jedes Mal hier dafür Werbung machen und unseren Podcast dafür missbrauchen?
Nein, ich wollte...
Was ich... Ich wollte jetzt... Okay, Entschuldigung.
Und dann dachte ich so, geil, Nummer Eins, Fußball-Podcast, weil wir gerade bei Tommy Schmidt reden und dann kommt einfach so eine Woche später sein Fußball-Podcast raus. Er hat's auf der Eins.
Aber es ist doch immer so, wenn man neu rauskommt, dass man auf der Eins steht.
Ja, aber der steht da jetzt auch...
Schon ein bisschen länger.
Nur vier oder fünf oder so.
Ja. Was wollte ich jetzt sagen?
Fußball-Podcast missbrauchen. Okay, lass dir einfallen. Ansonsten finde ich, wie bewerten wir jetzt diese Folge heute? Ich fand, es war eine sehr harmonische Folge.
Körperflüssigkeiten habe ich mir aufgeschrieben, ist ein Stichwort.
Wie bewerten wir sie? Weil wir haben uns ja damals seit langer Zeit gemeinsam gesehen. Mhm. Fand ich schön. Mhm. Ich könnte mich dran gewöhnen.
Mhm. Wir haben nicht zeitlich aufgenommen, also wir haben uns nicht an unseren Timetable gehalten, den wir eigentlich hatten. Das gibt Abzug. Ansonsten hat die Einrichtung überdurchschnittlich lang gedauert. Dafür ist sie aber optioniert, also optimiert, nicht optioniert.
Optimiert.
Optioniert ist sie vielleicht auch.
Aber inhaltlich, für eine schöne Folge. Ja, für eine schöne, leichte Sommerfolge.
Ja. Wir hatten gute Bilder, wir haben uns Mühe gegeben, frei gesprochen.
Handout auch nochmal ausgeteilt an alle Hörer.
Finde ich ganz gut. Und Hörerinnen, genau.
Heinisch, ist dir jetzt nochmal eingefallen, was du sagen wolltest? Nee, habe ich dich gerettet?
Natürlich nicht.
Okay.
Was würde mir einfallen, wenn ich den jetzt nochmal anhören? Weißt du, das ist ganz oft so, wenn ich unseren Podcast nochmal quer höre, dann höre ich meine eigenen Gedankenfürze, die mir dann nicht mehr einfallen. Mhm. Und dann will ich immer sagen, Mann, Heinisch, warum fällt dir das jetzt nicht mehr ein? Aber mir fällt es jetzt echt nicht mehr ein.
Liebe, dass du Heinisch sagst, jetzt auch immer zu dir selbst. Jana.
Heinisch.
Tschüss, dann fand ich schön. Ihr wisst Bescheid, gebt uns gerne 5 Sterne. Abonniert uns, das ist am allerwichtigsten. Abonniert uns. Wir haben viel mehr Hörerinnen und Hörer als Abonnenten. Da könnte man nochmal dran arbeiten.
Wofür ist das ehrlicherweise jetzt mal ganz ehrlich, wofür ist das wichtig?
Spotify-Algorithmus, dass man dann so vorgeschlagen wird und so.
Ach so. Oh, ist wirklich wichtig. Ja. Ja, mach das doch mal.
Mach das
Drück doch mal auf Abonnieren.
Ansonsten haben wir euch sehr lieb.
Ha, ich weiß, mir ist eingefallen.
Meine
Güte. Mir ist es eingefallen.
Ja. Sag.
Du, wir haben doch die Umfrage gemacht, ob die Leute wollen, dass wir alte Folgen posten. Ne? Siehst du? Ja, habe ich es dir nicht gesagt?
Du hast den
und alle haben dann auch noch geschrieben von wegen, also ich habe so ein paar Nachrichten gekriegt, wo, was soll denn das von Julian? Jetzt hat er seinen neuen Podcast, jetzt will er bei euch nur noch alte Sachen posten oder was?
Das war nie die Intention.
Oh, das ist richtig gut. Ich kriege Befriedigung gerade in meinem Kopf, dass mir das wieder eingefallen ist.
So, damit so,
tschüss
jetzt.
Tschüss. Tschüss.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.